In meiner gestrigen Vorlesung an der Hochschule in Aalen zum Thema Systemtheorie und Soziologie in der Wirtschaft ging es einmal mehr um das Zusammenspiel der sozialen Systeme mit den psychischen Systemen, mit den Menschen, die die Umwelt des sozialen Systems ausmachen. Es ging um Persönlichkeitsbeurteilungsmodelle wie beispielsweise Big Five und DISC und es ging um Interventionen in soziale Systeme, die Kommunikationsprozesse beeinflussen sollen. Es ging um die Frage, inwieweit die Eigenschaften der Menschen beispielsweise bei einer Teambildung berücksichtigt werden sollten und welche anderen Methoden bestehen könnten, unabhängig von der Persönlichkeit, Kommunikationsprozesse zu gestalten. Bei der Gelegenheit ist mir die Walt Disney Methode eingefallen und ich habe sie mit meinen Studierenden diskutiert. Und bei dieser Diskussion und auch im Nachgang ist mir eine wirklich spannende Erkenntnis gekommen und genau diese Erkenntnis möchte ich heute mit dir teilen. Wie kann die Walt Disney Methode als systemische Intervention verstanden werden und war Walt Disney aufgrund der Setzung seiner Methode am Ende gar ein Systemiker? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Zu Beginn dieser Episode möchte ich, und das werde ich zukünftig immer wieder einmal wiederholen, einen Disclaimer setzen. Diese Episode wird persönlich von mir aufgesprochen. Sie ist nicht von KI erstellt. Ich glaube, es ist wichtig, dass du das weißt und ich gebe dir mein Ehrenwort darauf, denn ich glaube, ein Ehrenwort kann eine künstliche Intelligenz noch nicht geben, weil eine künstliche Intelligenz jedenfalls nach meinem bisherigen Erkenntnisstand keine Ehre haben kann. Mein Ehrenwort, diese Episode spreche ich gerade um 7.10 Uhr am 26. März 2026 für dich ein. Nun, was passierte gestern in meiner Vorlesung und auch die Vorlesung fand gestern tatsächlich statt? Wir haben darüber gesprochen, dass Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten in einem Team verschiedene Eigenschaften repräsentieren könnten und sollten. Und daher geben sich ja Teambildende oder auch Personalverantwortliche oftmals Mühe, die richtigen Charaktere für ein entsprechendes Team- oder Projekt-Setup auszuwählen. Es ist im Projektmanagement durchaus eine Idee zu sagen, wir brauchen verschiedene Typen im Team, dass das Ganze besser funktioniert. Und nun kann man das Ganze natürlich mit dem etwas komplexeren Big Five Modell beleuchten, welches ja 5 große Persönlichkeitsmerkmale mit jeweils 2 Dimensionen differenziert. Das heißt, wir haben so mit 10 verschiedenen Eigenschaftskategorien zu tun, die einen Menschen beschreiben. Dieses Modell ist historisch sehr alt, es ist sehr weit differenziert und sehr häufig verwendet und so nach meiner Lesart, aber ich bin da kein Experte, ist es das bedeutendste der Persönlichkeitsbeurteilungsmodelle. Sehr viele andere, modernere Modelle referenzieren auf dieses Big Five. Eines, welches auch eine Nähe zum Big Five aufweist, aber sehr viel einfacher gestrickt ist und daher für pragmatische Beurteilungen besser dienlich sein könnte, mit all den damit verbundenen Schwächen, ist das DISC-Modell. Solltest du es nicht kennen, möchte ich es dir ganz kurz umreißen, aber nicht viel Zeit darauf verwenden. Das DISC-Modell sind 4 Quadranten in einem Quadrat, also ein großes Quadrat mit einem Kreuz drin, sodass sich 4 Quadranten ergeben. Oben links steht das D, oben rechts steht das I, unten links steht das S, unten rechts steht das G. Das D steht für eine dominante Persönlichkeit, das I steht für Initiativ, das S für stetig und das G für gewissenhaft. Und nun gibt es in diesem Quadrantenkonstrukt einen Punkt, der den Menschen dort drin verortet. Also wer ein sehr dominanter Menschtyp ist, der hat dann halt seinen Punkt im D-Quadranten. Und wenn er sehr, sehr dominant ist, dann wandert er immer mehr nach oben links. Und wenn ein Mensch gewissenhaft ist, dann hat er seinen Punkt unten rechts im G-Quadrant. Und wenn er sehr, sehr, sehr gewissenhaft ist, dann wandert der Punkt immer weiter nach unten rechts. So in der Art funktioniert dieses DISC-Modell. Mit einem einzigen Punkt wird also versucht, eine Persönlichkeit zu kategorisieren. Und wenn du das kritisch sehen solltest, dann bist du natürlich in bester Gesellschaft. Dieses Modell ist extrem vereinfacht, aber aufgrund seiner Einfachheit halt doch sehr verbreitet, weil es doch sehr pragmatisch ist. Häufig liegen dann auch diese typischen Farbschemata in diesem Diskmodell hinter den einzelnen Quadranten, also D beispielsweise rot und I beispielsweise gelb und G beispielsweise blau, wie man es auch in dieser typischen Farblehre und der Persönlichkeitszuschreibung immer wieder mal findet. Und wenn der Menschen sagen, ich bin ein roter Typ, dann meinen sie damit, ich bin dominant. So viel mal zu diesem Persönlichkeitsbeurteilungsmodell. Und nun ging es in der Vorlesung darum, dass es doch gut wäre, wenn man in einem idealtypischen Team Menschen hätte, die ihre Schwerpunkte je Quadrant ausgeprägt haben. Also einen D-Typ, einen E-Typ, einen S-Typ und einen G-Typ. Und man könnte mal relativ lang darüber diskutieren, was passieren würde, wenn alle Teilnehmende des Teams in nur einem Quadranten verortet wären. Lass uns dieses Gedankenexperiment mal kurz durchkauen. Alle Menschen im Team sind vom Persönlichkeitsmerkmal her dominant, rot. Ja? Was wird in diesem Team passieren? Stell's dir mal kurz vor. Alles dominante Typen, die da drin sitzen. Alle haben eine rote Krawatte dran, wenn es Männer sind, und wahrscheinlich ein rotes Kostüm, wenn es Frauen sind. Also alles Menschen, die auf der Bühne stehen, voranschreiten wollen, bestimmen wollen. Was wird in diesem Meeting passieren, wenn jetzt beispielsweise 4 D-Typen drin sitzen? Ja, wahrscheinlich geht es um Machtkämpfe. Wahrscheinlich versuchen sich alle 4 durchzusetzen und der Größte der Großen zu sein. Oder die Größte der Großen zu sein. Das könnte man sich vorstellen. Wenn man 4 initiative Typen hat, Menschen, die sehr viele Ideen haben, dann sprudelt wahrscheinlich sehr viel Ideenreichtum im Meeting. Das heißt, man tauscht sich über spannende Gedanken aus, hat immer wieder eine neue Idee, spinnt wieder über eine neue Idee, denkt wieder drüber nach, was man noch alles machen könnte, bekommt aber irgendwie keinen Knopf dran. Hat man dagegen 4 G-Typen im Meeting sitzen, die tendenziell sehr genau und gewissenhaft arbeiten, dann entstehen wahrscheinlich gar keine neuen Ideen, aber es wird sehr viele Risiken geben, die man entdeckt und an die man vielleicht noch weiter denken müsste, bevor man einen Schritt weiter geht. Also man hängt sich wahrscheinlich im Detail auf und hängt sich an den Risiken fest. Und ja, der stetige Typ, der typische Projektleiter, würde ich mal sagen, der hat vielleicht nicht das Projekt, was er leiten kann, und vielleicht auch nicht die Präzision, die benötigt wird, um das Detail zu untersuchen. Also 4 Projektleiter, die wollen halt Projekte leiten, die es dann aber in dem Meeting gar nicht geben könnte. Zugegebenermaßen alles super überspitzt und überzogen, etwas comichaft dargestellt, um das Problem ein bisschen zu umschreiben, was man bei solchen Ansätzen sehen könnte. Das heißt also, wenn ich jetzt Menschen in ihrer Persönlichkeit vermessen sollte und dann ein Team baue, was sozusagen eine Eigenschaft repräsentiert, wäre das nicht so hilfreich. Es liegt auf der Hand, es wäre am besten, 4 Leute sind im Team, ein D-Typ, ein E-Typ, ein S-Typ, ein G-Typ oder mindestens ein Repräsentant eines jeden Quadranten wäre dabei, dann hätte man so ein perfektes Team-Setup, ein perfektes Projekt-Setup, auch ein perfektes Meeting-Setup. Ist irgendwie nicht ganz von der Hand zu weisen. Und mit diesem Gedanken standen wir dann gestern in der Vorlesung ein bisschen im Raum. Denn der Ansatz hatte ein wirklich großes Problem, insbesondere dann, wenn man sich dem Systemischen zugewandt sieht. Denn es ist eine Beurteilung der Persönlichkeiten der Menschen. Und ja, eigentlich möchten wir die Persönlichkeiten der Menschen in der systemischen Perspektive gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen die kommunikativen Prozesse im Team beobachten und interpretieren. Und wenn wir uns jetzt mal ein Team vorstellen aus 4 Leuten und das 5. Element soll das soziale System sein, was diese 4 Leute sozusagen ummantelt, dann haben wir uns jetzt gerade die 4 Leute angeschaut, aber gar nicht das soziale System. Wir wollen uns aber das soziale System anschauen, jedenfalls dann, wenn wir systemisch denken. Und nun stellt sich die Frage, ja, ist es wirklich so abhängig von den Persönlichkeiten, welche Typen in einem Meeting drin sind? Und meine Hypothese ist nein. In einer gesunden Meetingkultur könnte es sein und sollte es vielleicht auch passieren, dass Menschen, egal welche Persönlichkeit sie haben, durchaus in eine Rolle schlüpfen, die gar nicht ihre natürliche Rolle ist, einfach deshalb, weil diese Rolle fehlt. Also wenn man feststellt, in dieser Runde gibt es gar keinen Kritiker, alle sind super euphorisch, dann wird wahrscheinlich irgendeiner in der Runde die Rolle des Kritikers, des Gewissenhaften einnehmen und wird sagen, ja, aber Leute, habt doch schon mal an dieses Detail gedacht. Wenn in der Runde gar kein D-Typ drin ist, der Macht ausüben möchte und man feststellt, irgendwie haben wir jetzt schon eine Stunde lang gesprochen, aber wir kriegen keinen Knopf hin, dann wird irgendein Mensch in diesem Kontext diese Rolle des Dominanten übernehmen und sagen, okay Leute, was machen wir denn jetzt als nächstes? Welche Entscheidung wollen wir denn jetzt treffen? Ich kann mir vorstellen, dass du dich in die Lage hineinversetzen kannst, dass es im Meeting immer wieder Menschen gibt, die dann situativ Rollen übernehmen, die eigentlich gar nicht ihrem Naturell entsprechen und trotzdem tun sie es. Und das genau wäre ja eine systemische Perspektive. Der Kontext bestimmt das Verhalten und nicht die Persönlichkeit. Das heißt, der Kontext verlangt jetzt hier nach einer Person, die mal eine Entscheidung trifft. Der Kontext verlangt jetzt hier nach einer Person, die mal ins Detail reingeht. Und dann geht irgendeiner ins Detail, der gar kein G-Typ wäre, und es übernimmt mal einer die Führung, der eigentlich gar kein D-Typ ist, um einfach das Meeting produktiv voranzubringen. Dafür braucht es natürlich eine gute Meeting-Kultur. Und das wäre wiederum eine systemische Perspektive. Ja, vielleicht kannst du bis hierhin mitgehen und verstehst ein bisschen mein Aber, dem Big Five und DISC-Ansatz zur Beurteilung der Menschen, um daraus ein Team oder ein Projekt zu steffen. Und vielleicht verstehst du ein bisschen meine Idee, dass man doch das soziale System als solches anschauen könnte. Ja, und dann wäre es ja wünschenswert, wenn diese verschiedenen Rollen im Team eingenommen werden könnten und eingenommen werden von den Menschen, die im Team drin sind. Wie gesagt, dafür braucht es eine gute Kultur. Und nun kommt Walt Disney ins Spiel mit der Walt Disney Methode. Wahrscheinlich hast du schon von ihr gehört, aber falls nicht, möchte ich dir vorlesen, was Wikipedia dazu schreibt. Die Walt Disney Methode ist eine Bezeichnung für eine angeblich von Walt Disney angewandte Kreativitätstechnik, bei der eine oder mehrere Personen ein Problem aus drei Blickwinkeln betrachten und diskutieren. Erstens, der Träumer ist subjektiv orientiert und enthusiastisch, enthält sich aber eines praktischen Urteils zu einer Idee oder Analyse. Vielleicht ein I-Typ, wenn man ihn mal mit dem DISC bewerten müsste. Der Realist nimmt einen pragmatisch-praktischen Standpunkt ein, entwickelt Aktivitätenpläne und untersucht die notwendigen Arbeitsschritte, Mechanismen und Voraussetzungen. Wahrscheinlich eine Mischung aus D- und S-Typ, ein Macher, aber auch ein stetiger Entwickler. Das könnte der Realist sein, die zweite Rolle, die Walt Disney vorschlägt. Drittens, der Kritiker. Der Kritiker fordert heraus und prüft die Vorgaben der anderen. Ziel ist die konstruktive und positive Kritik, die hilft, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Vielleicht ein G-Typ, wenn man es auf DISC spiegeln würde. Das heißt, Walt Disney schlägt drei Rollen vor, den Träumer, den Realist und den Kritiker. Weiter schreibt Wikipedia, die Methode kann sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen angewendet werden. Sie soll besonders hilfreich sein, wenn es darum geht, Ziele und Visionen zu konkretisieren und alltagstauglich zu gestalten. Weiter steht, die Methode geht auf Robert B. Diltis zurück, der über den berühmten Filmproduzenten und Zeichentrickpionier Walt Disney schrieb, tatsächlich gab es drei Walts, den Träumer, den Realisten und den Spielverderber. Aha, Walt Disney war gar nicht ein Punkt im DISC-Diagramm. Gemäß seines Mitstreiters war Walt der Träumer, der Realist und der Spielverderber. Und noch etwas anderes ist hier ganz, ganz wichtig. Die Methode kann von Einzelpersonen und von Gruppen durchgeführt werden und definiert Rollen. Hier lese ich noch einen Satz aus Wikipedia vor. Die Methode funktioniert also so. Als Kreativitätsmethode funktioniert die Walt Disney Methode am besten mit 4 statt 3 Rollen. Und hier kommt das erste Mal der Rollenbegriff zum Tragen. Und die Rolle ist jetzt nach meiner Lesart eine systemische Vokabel. Die kam bei DISC und bei Big Five nicht vor. Die Rolle im Team, die Rolle im Projekt, die Rolle im Meeting. Und man schlägt hier 4 Rollen vor. Ich möchte auch die 4. Rolle mit erwähnen. Neben Träumer, Realist und Kritiker, die habe ich schon erwähnt, gibt es hier noch den Neutralen. Das ist der Beobachter und der Berater. Und ausgeprägt funktioniert die Walt Disney Methode jetzt so. Ich zitiere wieder Wikipedia. 4 Stühle werden mit diesen Rollen markiert, sodass jeder immer die Rolle der anderen erkennen kann. Als Einzeltechnik beginnt man auf der neutralen Position und analysiert das Problem. dann bewegt man sich auf eine der anderen Positionen, nimmt diese Rolle ein und argumentiert aus dieser Perspektive. Man verändert die Position im Wechsel so lange, bis ein ausreichend guter Zustand einer Idee entwickelt wurde. Das heißt, du könntest 4 Stühle hinstellen, diese 4 Rollen markieren und dich im Kreis bewegen, bis du deine Idee entwickelt hast. Weiter schreibt Wikipedia, als Gruppenrollenspiel nehmen verschiedene Personen die einzelnen Positionen ein, diskutieren ein Problem, bis ein Standpunkt erreicht ist. Dann wechseln sie die Rollen und diskutieren erneut und so weiter, bis ein ausreichend guter Entwicklungsstand erreicht ist. Das heißt, völlig klar, wenn 4 oder mehr Leute diese Walt Disney-Methode durchführen, dann macht man das ganz genauso. Man baut die 4 Stühle auf oder auch mehr als 4 Stühle, markiert den Stuhl oder die Stühle mit der Rollenbezeichnung. Die Leute setzen sich alle hin und übernehmen die Rolle. Und nun geht es nicht darum, dass nur D-Typen auf der Rolle des Realisten sitzen. Es geht nicht darum, dass I-Typen sich auf den Stuhl der Träumerinnen und Träumer setzen. Und es geht auch nicht darum, dass sich die gewissenhaften Menschen auf den Stuhl des Kritikers begeben. Sondern es geht darum, dass die Menschen die Rolle einnehmen im Meeting, im Projekt, im Team. Die Rolle, die ihnen an dieser Stelle zugedacht ist. Und deshalb ist die Walt Disney Methode eine systemische Intervention, denn sie beeinflusst kommunikative Prozesse. Sie ermöglicht den Menschen, in die Rolle zu schlüpfen, die an dieser Stelle gebraucht wird. Nämlich beispielsweise, träum doch mal. Und man könnte sogar, wenn man 4 Menschen hat, von einem Stuhl zum anderen durchwandern. Alle 4 könnten gleichzeitig träumen. Alle 4 könnten danach gleichzeitig in die Rolle des Realisten wechseln und ihre Perspektiven teilen. Und alle 4 könnten danach gemeinsam ihr eigenes Modell wiederum kritisieren, also in die Rolle des Kritikers oder der Kritikerin schlüpfen. Und so könnten alle Menschen, egal welches Diskprofil sie haben, jeweils in eine Rolle schlüpfen. Und nun fällt es den Menschen, deren Persönlichkeit die Rolle am meisten entspricht, vielleicht leichter, die Rolle einzunehmen. Aber meine Hypothese ist, jeder Mensch kann jede Rolle einnehmen. Und vielleicht macht es den Menschen sogar Spaß, mal eine andere Rolle auszuprobieren, als diese Rolle, die ihnen besonders gut liegt. Und so ist die Walt Disney-Methode mit der Differenzierung von Rollen eine nach meiner Perspektive wunderbare systemische Intervention, wenn du ein Projekt ausstattest, wenn du eine Idee entwickeln möchtest, auch vielleicht mal für ein Meeting. Und wenn du die Walt Disney-Methode als solche nicht einsetzt, kannst du mal beobachten, ob Menschen in deinen Meetings, in deinen Projekten, in deinem Team immer wieder einmal in die von Walt Disney erdachten Rollen schlüpfen. Gibt es Leute, die mal träumen? Gibt es Leute, die immer wieder auch Realist sind? Gibt es Kritikerinnen und Kritiker? Und gibt es die, das Ganze neutral beobachten und eher sehr nüchtern analysieren? Übrigens, ein Gedanke zum Ende dieser Episode, das steht in Wikipedia spannenderweise nicht dabei, aber als ich die Methode gelernt habe, ich glaube übrigens sogar in meiner systemischen Ausbildung, ist es nicht unwichtig, dass diese 3 Positionen in der Reihenfolge durchgeführt werden, die Walt Disney vorgegeben hat. Zuerst träumen, dann Realist, dann Kritiker und dann gegebenenfalls wieder weiter träumen. Es geht darum, dass man nicht sofort die Idee kaputt macht und natürlich auch nicht mit der Kritik einer noch nicht entwickelten Idee anfängt. Der Träumer muss seine Träume erstmal formulieren können, vollständig formulieren können. Und wenn mehrere Menschen träumen, sollten alle träumen können. Danach soll realistisch überlegt werden, wie man diesen Traum Wirklichkeit werden kann, welche Schritte möglich und notwendig sind, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Walt Disney wollte hier vor allen Dingen die Kreativität ermöglichen, bevor gleich einer kommt und sagt, ja, aber Moment mal, das geht doch gar nicht. Und dann erst kommt der, zu dem alle des Teams dazu beitragen können, sich Gedanken zu machen, warum es denn doch nicht geht, um dann wiederum zu träumen, wie man doch diese Kritikpunkte bewältigen könnte. Und so dreht sich dieser Kreis immer weiter. Und wenn du das genauer wissen möchtest, findest du sicherlich tolle Quellen, die dir diese Methode nochmal etwas genauer beschreiben. Mir ging es heute gar nicht nur um die Walt Disney Methode. Mir ging es vor allen Dingen um den Change von der Psychologie der Menschen, von ihren psychischen Systemen hin zu der Walt Disney Methode, die Rollen beschreibt, die jeder Mensch, egal welche Persönlichkeit er hat, einnehmen kann. Und das finde ich einen großen Gewinn für Systemikerinnen und Systemiker und auch eine gute Überlegung einer systemischen Intervention. Und ganz zum Abschluss noch ein kleiner Gedanke, der mir dann auch in meiner Vorlesung gekommen ist und den ich dann auch den Studierenden noch gezeigt habe. Denn die Methode mit dem Gruppenrollenspiel, die kann ich auch alleine anwenden. Ich habe es da vorgelesen, stand ja auch in Wikipedia so drin, als Einzeltechnik. Das heißt, du selbst kannst in dir drinnen verschiedene Rollen definieren, den Träumer, den Realist, den Kritiker. Und weil das möglich ist, kannst du dein inneres Team bauen. Das ist übrigens eine Idee von Friedemann Schulz von Thun, der das innere Team ja als solches auch beschrieben hat. Und das ist dann eine systemische Idee in dir drinnen. Das heißt, obwohl du in deinem psychischen System bist und diesen Gedanken mit dir alleine austrägst, hast du hier eine systemische Methode in dir drin angewendet. Das finde ich auch eine spannende Erkenntnis, denn du hast in dir drin verschiedene Rollen unterschieden und du sagst nicht, ich bin so, sondern du sagst, ich kann das alles sein. Das ist doch ein großer Unterschied und eine super Erkenntnis am Ende dieser Episode. Bei der Anwendung aller möglichen toller Ideen, die deine Kreativität, deine Gedanken und deine Ideen hervorbringen und ermöglichen, sowohl für dich selbst als auch in deinem Team, wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.